Meine Damen und Herren, begrüßt mit mir euren Freund im Ohr in aufgeregten Zeiten, den Ben spricht Podcast.
Man hat das Gefühl, so mit dabei zu sein, wie in einem Kreis von Freunden zu sitzen und zuzuhören.
Über 200 Folgen jetzt.
Super Gastgeber.
Total interessant, abwechslungsreich.
Geile Gäste.
Mit sehr viel Herzblut ausgestattet.
Inspirierend, bereichernd.
Die unterschiedlichsten Themen.
Immer am Start diese... Na, wie heißt's?
Ben-typische Art.
Ja, was ich mich frage, ist, warum soll man sich das anhören?
Weil er für ein Biefke einen wirklich guten Schmäh hat.
Ich vermisse die Flasche Wein, aber alles gut.
Ja, es ist wirklich so. Also wenn wir die jetzt um 10 Uhr morgens aufgemacht hätten, ich weiß nicht, also meine Frau duldet schon sehr viel, ne? Aber ich glaube, da wäre es mehr als Kopfschütteln geworden.
Mein Vater hat immer gesagt, nie vor Sonnenuntergang.
An der Mosel heißt es eigentlich, vor 12 kein Wein und nach 12 kein Wasser.
Okay.
Das ist eigentlich auch genial, ne? Also es gibt im Deutschen gibt es ja etliche Varianten, um den Alkoholismus zu rechtfertigen.
Zu rechtfertigen, in welcher Form auch immer, das ist tatsächlich so.
Ja. Wir haben gerade schon, bevor ich erzähle, wer du bist, wir müssen direkt mal über das Lied sprechen, Bronski Beat, Small Town Boy, du hast es gerade auch nochmal gehört. Mhm. Das ist schon ein krasser Song, oder?
Das ist ein absolut krasser Song. Sagen wir es mal so, ich kann mich nicht daran erinnern, den jetzt damals irgendwie wahrgenommen zu haben. Er war natürlich immer präsent, weil es einfach ein Mega-Hit war und meine Frau Janka, die geht immer steil, wenn die das hört. Die ist ja so ein 80s-Kids, ne? So Depeche Mode, das ist so ihr, finde ich auch super geil. Also Depeche Mode war auch mit ihr da zusammen mal auf vielen Konzerten, Olympiastadion und so, Hammerband, aber ist ein anderes Thema. Ja, ist ein krasser Song. Also
Das war lustigerweise, du warst ja schon mal zu Gast. Ich sag jetzt mal den Leuten, wer du bist. Helge Rosenbaum ist zu Gast. Du warst schon mal Gast in Folge 228 vor ziemlich genau einem Jahr, wenn die Leute das jetzt hören. Und da haben wir den Schwerpunkt, ja, 1. August, den Schwerpunkt gehabt, deine Trommelleidenschaft und die brasilianischen Baterias und das Phänomen dahinter, das haben wir richtig geil besprochen. Also sollen die Leute sich unbedingt reinziehen, falls sie die Folge verpasst haben. Und das Lustige ist, ich habe mir, ich glaube, eine Woche nach unserer Folge haben wir auch so festgehalten, hey, lass uns irgendwann nochmal sprechen und vielleicht mal über so gegenwärtige Musik sprechen. Und da habe ich mir sofort von Bronski Beat, die Small Town Boy, da habe ich mir einen Kommentar rauskopiert und den in die Notizen für diese Folge schon gemacht. Also es war vor einem Jahr. Das war dann jahrelang so die, ein Jahr lang die einzige Notiz da. Und weil ich genau darüber mit dir mal sprechen wollte. Ne? Also wir haben heute noch ein anderes Experiment vor, das erkläre ich den Leuten auch noch kurz. Du hast mir 5 Songs geschickt, ich habe dir 5 Songs geschickt. Das sind so All-Time-Favorites vielleicht, das sind so Sachen, die uns abbilden oder irgendwas in uns abbilden, über das wir heute über die Songs hinaus auch noch sprechen wollen. Also wir wollen nicht nur rein Musikanalyse jetzt hier betreiben, sondern wir wollen vielleicht über die Songs zu anderen Lebensthemen einfach kommen. Und das ist so heute das Experiment. Wenn die Leute die Songs hören wollen, das würde ich wirklich jedem empfehlen, dann können die bei Spotify Folge Ben Helge eingeben und dann finden die da die Playlist mit den 10 Songs. Ich habe aber alle 10 Songs auch nochmal in die Shownotes gemacht. Die kann man dann bei YouTube und sowas hören und sich da das dann eingeben. Und bevor wir damit anfangen, ich will mal den Kommentar vorlesen. Und zwar schreibt er, ein Kommentator zu Bronski Beats, Small Town Boy, schreibt: "This song reminds me of my difficult childhood growing up in the 80s. I wasn't gay, but all I ever did was run away from home and run away from being institutionalized, also institutionalisiert, and chase after my real dad who didn't really want anything to do with me. Now I'm 42 and I work as a constructor traveling the country and relocating multiple times. When I think about it, I guess I'm still on the run." Ne? Und diese ganze Kommentarspalte, klar, da muss man auch so ein bisschen differenzieren. Da sind oft auch so Sachen, die wollen dann vielleicht irgendwelche Likes haben und laden das sehr emotional auf. Aber ich finde es unheimlich krass, wie ein Song, der mittlerweile, ich glaube, es ist aus meinem Geburtsjahr, 84, mittlerweile so alt ist wie ich, also 38 Jahre alt, auf so eine Resonanz stößt und in den Menschen so ein universelles Ding auf einmal triggert. Es wird mit Sicherheit auch Leute geben da draußen, die damit gar nichts anfangen können. Aber jeder, der so ein kleines gewisses Lebensthema hat mit einer Unsattheit oder sowas, würde ich mal sagen, da ist sofort so ein Resonanzkörper aufgebaut. Weißt du, was ich meine?
Absolut.
Wie erklärst du dir so Phänomene?
Also das lässt sich eigentlich, also ich bin jetzt kein Musik, Psychologe oder jemand, der sich eben im Grunde genommen damit beschäftigt, was Musik in uns auslöst und was Musik macht mit uns. Das ist ein sehr interessantes Thema, aber ich bin da jetzt kein Spezialist drin. Ich kann das jetzt nur im Grunde genommen auf meine eigenen Erfahrungen referenzieren. Ja. Und da ist es natürlich so, also Musik hat natürlich ganz, ganz unterschiedliche Wirkung und löst natürlich ganz unterschiedliche Dinge letztendlich in uns aus. Also was der Kommentarschreiber eben hier beschreibt, ist eben diese Verlinkung eines Songs mit einer ganz konkreten Lebenssituation. Es hätte natürlich auch ein ganz anderer Song sein können, aber zufälligerweise war es eben Bronski Beat. Und es spielen natürlich jetzt hier ganz viele unterschiedliche Faktoren rein. Ne? Also ich kenne jetzt den Text nicht so ganz genau, aber es geht natürlich um genau diese Geschichte. Es gibt eben jemanden, der einfach schwul ist und eben in einer bestimmten Zeit groß wird, wo das einfach einfach nicht an der Tagesordnung war, sage ich mal, oder wo es wahrscheinlich an der Tagesordnung war, aber es eben nicht nicht so geduldet wurde. Es wurde nicht akzeptiert und man weiß ja heute, das hat ja ganz schlimme Auswirkungen gehabt auf die Menschen. Und dieser Kommentarschreiber wird von dieser Zeit unfassbar beeinflusst sein und Dinge erlebt haben, die eben noch bis in seine heutige Zeit eben nachhallen. Mhm. Und es gibt dann eben diese Verlinkung, ich erlebe etwas und gleichzeitig höre ich einen Song, der im Grunde genommen exakt das beschreibt, was ich gerade erlebe. Mhm. Ja? Das ist aber nicht das Einzige. Dann kommen eben noch hinzu, dass der Song eben eine bestimmte Melodie hat, eine bestimmte Harmonieführung hat, die mir total gut gefällt, also unter rein musikalischen Aspekten. Und da verbinden sich dann plötzlich ganz viele Dinge miteinander, die ja eigentlich wie so eine Art Marker in deinem Leben hinterlassen. Ja.
Wie so geballtes Lebensgefühl auf einmal, ne? So ein Kloß, den man nicht so fassen kann, ne? Wo man auf jeden Fall weiß, krass, das macht Menschsein irgendwo ein Stück aus. Wir haben das wahrscheinlich alle dann in uns und wir können erklären, hey, das erinnert mich daran, das macht das mit mir, das bringt diese Emotionen hervor. Aber eigentlich wird jede Beschreibung wird dem nicht gerecht, ne?
Nee, weil man die Dinge natürlich auch unterschiedlich einsortiert. Ne? Also für mich ist Musik ja, ist ja eigentlich wie ein Tagebuch. Ne? Mhm. Also ich habe irgendwann mal in einer bestimmten Lebensphase ein bestimmtes Stück gehört und bei mir ist es eben so, dass wenn mir ein Stück gefällt, dann höre ich das halt bis der Arzt kommt sozusagen. Also in Dauerschleife und das an sich brennt sich ja einfach schon komplett ins Gehirn ein. Und dann hat man plötzlich 20, 30 Jahre mit diesem Song nichts zu tun, hört den zufälligerweise dann irgendwie im Radio und ist sofort wie in einer Zeitmaschine quasi rückversetzt in diese Zeit. Ja. Und oft auch, also die Erfahrung mache ich, oft auch gekoppelt sofort mit dem Gefühl, was ich damals hatte.
Auf jeden Fall.
In dieser Lebensphase. Das ist etwas sehr, es ist jetzt, ich empfinde es ein bisschen als mystisch sozusagen und es ist wirklich sehr geheimnisvoll, aber natürlich kann der jeder Neurobiologe, der sich damit beschäftigt, natürlich exakt erklären, woran das liegt, warum das so ist. Das hat natürlich ganz viel mit dem Gehirn zu tun, ist wahrscheinlich auch alles wesentlich unromantischer als so, wie man das empfindet.
Exakt, es ist ein Timestamp, ne? Es ist ein Stempel, den man sich reinhaut und man weiß ganz genau. Und das Lustige, die Erfahrung mache ich ganz oft. Ich habe dann bei Spotify zum Beispiel Playlisten, das ist dann 2021 April, 2021 Juni, so alle 2 Monate. Ne? Und immer, wenn dann eine aktuelle Playlist dann da ist, dann denkt man, wie ich zum Beispiel, da gibt es später auch noch einen Song, den wir besprechen werden, bei meiner, so hatte ich so eine französische Chansonphase und französische Musik und Gott weiß was. Yeah. Und dann denkt man in der Phase selbst, nein, nein, da wirst du niemals dasselbe haben, wenn du in einem halben Jahr das hörst, dass du dich jetzt an die Zeit dann erinnerst. Weißt du, wie ich meine? Weil man denkt in dem Moment ja selber, da hat man ja keine fühlbare Erinnerung. Also man weiß, also wie soll ich sagen, dieses Lebensgefühl ist ja gerade praktisch dann greifbar in dem Moment. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie es ist, das, was man aktuell hat, als Erinnerung nur noch zu haben. Weißt du, wie ich meine? Und dann denk ich jedes Mal, krass, und jetzt vergeht ein Jahr und dann gucke ich nochmal rein in diese Playlist, höre die Songs nochmal und fühle mich dann natürlich wie immer ein Jahr zurückversetzt und denke so, ach krass, da waren diese Sachen in meinem Leben und so weiter und so fort. Ne? Und gerade noch abschließend zu dem Songgedanken, der zu dem Bronzy Beat Song Small Town Boy, der Kommentar zielt ja auf eine ganz andere Lebenssituation, also auf eine ähnliche Lebenssituation ab, die in dem Song gemeint ist. Ohne dass man das Video sieht, ist zum Beispiel nicht erkennbar an dem Liedtext, ich habe ihn dann nochmal durchgelesen, dass sich tatsächlich um jemanden handelt, der feststellt, dass er schwul ist. Und es ist sehr allgemein gehalten und dann hat man auch wieder so diesen Horoskop-Effekt, dass sich jeder angesprochen fühlt oder viele. Ne? Zum Beispiel in der Song Passage, but the answers you seek will never be found at home. The love that you need will never be found at home. Wenn du weißt, dass es sich um Homosexuellen handelt, dann ist klar, okay, welche Liebe gemeint ist. Aber wir alle haben irgendwo ein Thema, dass wir sagen, hey, diese eine Sehnsucht, die bekommen wir einfach nicht im Elternhaus befriedigt und diese Liebe bekommen wir nicht und jetzt müssen wir rausgehen, was eigentlich auch ein natürlicher Prozess ist in der Pubertät.
Ja, ne? Gut, jetzt kommen wir natürlich so auf den Punkt, ne, dass natürlich jetzt da sehr viel Raum für Interpretation letztendlich ist in so einem Satz. Ne? Also das ist ja oft auch Ausdruck von, was weiß ich, Lyrik oder Gedichten oder so, die ja immer so ein bisschen verklausuliert kommen, also ich bin jetzt kein Gedichteleser, aber so empfinde ich das oft. Und man kann ja dann im Grunde genommen, aber man fühlt sich trotzdem von dem Wording irgendwie angesprochen.
Absolut, ja? Absolut.
Und man hat überhaupt keine Ahnung, was der Dichter letztendlich damit sagen wollte, weil es doch eben etwas sehr Spezielles, sehr Persönliches ist. Mhm. Aber man interpretiert es eben gemäß der eigenen Lebenssituation und sagt, das berührt mich irgendwo. Und darum geht es ja letztendlich bei den Dingen, die uns im Leben begegnen, geht es ja um Berührung. Ja, ob das jetzt Kunst ist, ob das Musik ist eben. Ich sehe etwas, ich höre etwas und es berührt mich. Mhm. Und du kannst im ersten Moment gar nicht erklären, woran liegt das eigentlich. Und es erschließt sich dir erst später. Und dann kommen natürlich die ganzen Dinge deiner Lebenssituation mit dazu, deine Erfahrungen, die du gemacht hast und du interpretierst dann eben eine Textpassage genau in deinem Sinne. Es wird ganz viele Menschen geben, die eben nicht schwul sind, die nicht mit ähnlichen Situationen konfrontiert sind, die es trotzdem für sich auf eine Art interpretieren, die eben zu ihrem Lebenskontext passt oder zu ihren Erfahrungen, Erinnerungen und Geschichten. Und das ist natürlich das Tolle grundsätzlich an Kunst, sage ich mal, oder künstlerischen Outputs, dass es hier sehr viele Interpretationsmöglichkeiten gibt und dass diese Interpretationsmöglichkeiten auch weitlich genutzt werden.
Das Lied bietet uns eigentlich Annahme. Ne? Also wir straucheln rum in unserem Leben und suchen vielleicht irgendwo ein Akzeptiertsein, eine Annahme unseres Seins, unsere Gefühle, wie auch immer. Und dann gibt es da dieses Kulturgut, was von jemandem geschaffen wurde, wie dieser Song. Und auf einmal gibt uns das. Ne? Obwohl man eigentlich sagen könnte, es kann eigentlich nur ein anderer Mensch könnte einen annehmen oder akzeptieren, wie man ist oder sowas. Ne? Aber mit diesem Kulturgut, so als Medium, mit diesem Song, hat man das auf einmal. Also ich glaube, alle Kommentare darunter zielen so ein bisschen darauf aus, dass sie sagen, hey, dieser Song, da fühle ich mich angenommen. Das fühle ich genau in diesem Ausmaß. Ne?
Da sprichst du natürlich einen sehr wichtigen Punkt an, der jetzt natürlich auch in meiner Arbeit oder in meinem Arbeitskontext, ne, absolut zentrale Rolle spielt, und das ist Verbundenheit. Mhm. Ja, also Musik ist in der Lage, Verbundenheit herzustellen, und zwar auf sehr, sehr unterschiedlichem Wege. Mhm. Also erstmal der offensichtliche Weg ist jetzt erstmal, ich gehe in den Übungsraum und setze mich mit ein paar Jungs zusammen oder ein paar Mädels, wie auch immer, und wir spielen zusammen einen Song, und dieses Zusammenspielen, dieses sich in einem Tempo einfinden, sich eingrooven und so weiter und so fort, stellt Verbundenheit her, ja, und auf eine ganz starke Art und Weise. Mhm. Bezogen auf diesen Song und auf das, was du eben gesagt hast, wird die Verbundenheit darüber hergestellt, da singt jemand über ein bestimmtes Thema, und ich fühle mich, wie du gesagt hast, wahrgenommen, und gleichzeitig über diese Wahrnehmung fühle ich mich mit demjenigen verbunden. Mhm. Ich lese jetzt die ganzen Kommentare unter dem Stück von ganz vielen Leuten, die mit diesem Stück etwas verbinden können, mit dem Text etwas verbinden können. Dann fühle ich Verbundenheit mit dieser Community an Kommentatoren und Kommentatorinnen. Ja. Also Verbundenheit ist ein wirklich ganz, ganz zentrales Thema in der Musik, um jetzt dann noch einen oben drauf zu setzen. Verbundenheit ist wahrscheinlich der Grund, warum Musik überhaupt erfunden worden ist. Mhm. Oder Musik hat Verbundenheit erst hergestellt. Mhm. Ja, und man weiß ja im Grunde genommen heute, dass Musik eine Kulturtechnik ist, die unfassbar alt ist. Und wahrscheinlich sogar noch bevor wir uns überhaupt über Sprache verständigen konnten, schon da war. Ja? Also es gibt so eine, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast schon erzählt habe, dann entschuldige ich mich jetzt, aber ich sage es nochmal, es gibt hier in der Nähe meines Heimatortes, wo ich jetzt wohne, gibt es halt eine Höhle in Schellklingen, wo Tübinger Forscher Archäologen eine Flöte gefunden haben, ein Artefakt, ja, eine Flöte, die sie dann auf, ich glaube, 40.000 Jahre datiert haben, ja, also ein Knochen, wo eben Löcher reingeschnitzt waren, die nicht auf natürliche Art und Weise entstanden sein konnten und die ganz klar auswiesen, dass das eben eine Flöte ist. Ja. Und jetzt musst du dir natürlich vorstellen, dass, ne, also ein Knochen, wo Löcher drin sind, da sagt jetzt jeder, ja, das ist ja nichts Besonderes. Aber für uns Menschen, die wir ja uns evolutionär entwickelt haben, ist ein solches Ding herzustellen ein unfassbarer evolutionärer Schritt, ja, der sich über wahrscheinlich viele, viele Zehntausende von Jahren vollzieht, dass ich so ein Ding überhaupt herstellen kann. Das heißt, wir reden hier schon von einer höher entwickelten Technologie. Das Ding war aber schon 40.000 Jahre alt. Also man kann davon ausgehen, dass die Impulse oder die Initialzündung, um solche Instrumente herzustellen, schon viel, viel früher stattgefunden haben. Also daran siehst du, dass Musik eben nicht nur schöner Klang ist, sondern dass Musik im Grunde genommen etwas war, was uns Menschen oder ist, was uns Menschen eine ganz klare Identität gibt und auch uns geholfen hat, uns zu dem zu entwickeln, was wir sind. Wir sind ein bisschen ab vom Schuss, aber ich glaube, das war
Klebstoff vor allen Dingen zwischen uns und auch anderen. Ne? Das
absolut,
ist ganz, ganz wichtig. Dann lass uns das nochmal an den Songs herausarbeiten, die wir uns gegenseitig mit als Hausaufgabe gegeben haben. Und da hast du mir mit dem ersten Song, da wusste ich ja nicht, dachte ich, Helge, was ist da los bei dir? Ja? Da hast du mir einen Song aufgeschrieben, den ich sehr schön finde, aber ich dachte, du hast mit Sicherheit eine sehr exquisite Meinung jetzt dazu, warum der unbedingt auf deine Liste musste. Und zwar ist das Ihr Kinderlein kommet.
Ja? Ganz genau. Ihr Kinderlein kommet verbindet sich mit mir, also natürlich mit einer Geschichte, völlig klar. Ihr Kinderlein kommet ist kein Song, der bei mir irgendwelche tiefergreifenden Emotionen auslöst. Also hier müssen wir nochmal sauber unterscheiden. sind das Emotionen, die da jetzt entstehen, oder verbindet sich damit eine Geschichte? Und bei mir ist es jetzt eher Zweiteres. Es verbindet sich eine Geschichte damit, die für mich ein gewisser Meilenstein auch ist.
Jetzt bin ich
also
gespannt.
Ich bin ja Musiker, oder du weißt ja, ich bin Musiker. Und es hat einfach damit zu tun, wie bin ich zu dem geworden, was ich bin? Ja, wo ist hier der Ausgangspunkt? Und ihr Kinderling kommt, ich kann die Geschichte kurz erzählen.
Ja.
Versuch's dir wirklich sehr kurz zu machen. Wir lebten damals in Wuppertal, meiner Heimatstadt. Ich habe einen älteren Bruder, der ist 3 Jahre älter, der Uwe. Meine Schwester Anja ist 5 Jahre jünger als ich. Der Vater meines Vaters, also mein Opa, war schon relativ früh gestorben, in den 50ern, den kenne ich gar nicht mehr. Und der war ein Hobbymusiker. Ja, also der war eigentlich Richter und hat in seiner Freizeit eben auf einem eigenen Flügel, den er zu Hause hatte, hat der zum Beispiel Rilke-Gedichte vertont und so. Also ich habe die ganzen Noten noch hier zu Hause, also hier in meinem Schrank. Also wirklich unglaublich. Aber ich hatte eben nichts mit ihm zu tun. Ich kannte ihn einfach nicht. Ich kannte das eben nur aus Erzählung. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Eltern haben in Wuppertal ein Haus gebaut, Ende der 60er. In das wir dann gezogen sind, und weil jetzt plötzlich Platz da war, konnte man diesen geerbten Flügel aus der Location holen, wo er eben gelagert war. Der wurde in ein Zimmer gestellt, dass das ab dann eben Musikzimmer hieß. Unsere Eltern kamen zu uns, also zu uns Kindern, und haben gesagt, so, da gibt's jetzt den Flügel und deshalb müsst ihr jetzt auch Klavier spielen.
Ja,
und mein Bruder war gerade so im Fußballtrip, wir hatten überhaupt keinen Bock da drauf, ich war 8, mein Bruder 11, aber das musste dann einfach gemacht werden. Und dann kam dann irgendwie ab dann eine Klavierlehrerin ins Haus, und dann haben wir eben angefangen, Klavier zu spielen, was aber cool war. Also mir hat es dann auch irgendwie Spaß gemacht.
Dein Bruder auch?
Oder? Mein Bruder auch, meine Schwester auch.
Spielt also er heute auch noch? Seid ihr alle drei noch so unterwegs?
Da kommen wir vielleicht später zu. Aber Tatsache ist, dass mein Bruder dann eben der Keyboarder der ersten Band wurde, die wir zusammen gegründet haben.
Ach krass.
Ja, und er hat dann natürlich auf diesem Flügel gespielt. Wir hatten eben nur diesen Flügel, also das waren die ersten Anfänge.
Ach krass.
Lass mich das aber vielleicht später erzählen beim zweiten Song, weil der hat damit zu tun. Auf jeden Fall war es dann eben so, ich habe dann eben ein halbes Jahr Unterricht gehabt oder ein Dreivierteljahr Unterricht gehabt, und meine Klavierlehrerin, weil Weihnachten vor der Tür stand, und Weihnachten bedeutet für alle Musiklehrerinnen und Musiklehrer die Möglichkeit zu zeigen, in welcher Weise das Geld der Eltern ihrer Kundinnen und Kunden eben gut investiert war.
Exakt.
Nämlich, dass die Kinderleinchen dann eben unterm Weihnachtsbaum dann irgendwie auf der Geige schrammeln oder auf dem Klavier eben irgendwas hämmern. Auf jeden Fall, mein Song war Ihr Kinderlein kommet, den ich dann irgendwie mit 2 Fingern mir mühsam drauf geschafft habe. Ja? Ja. Vielleicht waren es auch 3 oder 4 Finger. Und ich das dann auch Weihnachten tatsächlich gespielt habe, da habe ich aber keine Erinnerung dran. Woran ich aber Erinnerung habe, ist, ich hatte das dann so viel geübt, also Thema Erfolg motiviert, ja, wenn ich mit etwas erfolgreich bin, wenn ich das Gefühl habe, ich kann etwas, dann motiviert mich das. Die Motivation bei mir drückte sich dann dergestalt aus, dass ich dieses Stück auch nach Weihnachten noch jeden Tag ins Klavier hämmerte. Und eins meiner Ziele war, das zum Beispiel so schnell wie möglich spielen zu können und so weiter und so fort.
Ach krass, ja.
Also es war, glaube ich, schon Juni, also der darauffolgende Juni nach Weihnachten, wo ich wieder bei meinen stundenlangen Ihr Kinderlein kommet Challenge war und das ins Klavier gehämmert habe, als dann plötzlich die Tür dieses Musikzimmers aufflog und meine Mutter hereingestürmt kam mit einem Geschirrtuch in der Hand, mir das Geschirrtuch 2-mal über den Schädel gezogen hat und gesagt hat, wenn du dieses Stück noch einmal spielst, schmeiß ich den scheiß Flügel aus dem Fenster.
Ja, das ist.
Und die interessante Frage, Benny, ist jetzt: Wie konnte ich trotz dieses schweren Traumas, was ich damals erfahren habe, Musiker werden?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich finde es vor allen Dingen interessant, mir kam der Aspekt noch nie, dass die, das ist so wie, Weihnachten ist so ein bisschen wie die Quartalsprüfung der Klavierlehrer, weißt du? Wenn die auf einmal sagen müssen, so aus der Perspektive habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ich musste die ganze Zeit an Hans-Josef Orthal, den Autor und auch Klavierspieler oder Orgelist denken, der das ähnlich so beschrieben hat wie du, dass er vom ersten Applaus auf einmal so völlig fanatisch war in diesem Thema und das so richtig sich da reingefuchst hat, das fand ich hochinteressant. Hattest du denn diese Zeit, bis du so gerade mit Ach und Krach mit zwei Fingern spielen konntest? Was meinst du, wie viele Stunden sind da ins Land gezogen, bis das von einem komplett unbefleckten Kind auf dieses Level geht? Was meinst du da?
Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Aber man muss schon, sagen wir mal, das hängt natürlich jetzt auch, ich weiß es nicht, das war natürlich eine ganz einfache Fassung von Ihr Kinderlein kommet, jetzt gar nicht mit vielen Akkorden oder gesplitteter Begleitung, also dass man dann Sachen gegeneinander spielt, also das war natürlich völlig einfach, das war einfach nur so eine Melodie und vielleicht zwei Töne in der Begleitung, also ich weiß es nicht mehr, ich kann dir das nicht sagen, aber es war auf jeden Fall. Naja, es stand ja auch ein gewisser Druck dahinter, ne? Dass man das dann irgendwie aufführen musste. Also das war schon anspruchsvoll, sag ich mal. Aber ich kann ja nicht sagen, wie lange ich dafür gebraucht habe.
Das ist genau das macht Hans-Josef Orthal auch in einem Buch, was ich von ihm gelesen habe, in Rom. Da muss er Klavierunterricht geben, er ist ein super Pianist und muss da so eine nicht sonderlich talentierte Tochter von der Nachbarin Klavierunterricht geben, hat er eigentlich gar keinen Bock drauf. Ist überhaupt nicht seins, ist alles unter seiner Würde. Und in der ersten Stunde sagt er, an dem und dem Datum stellen wir das Klavier draußen in Rom auf so einen kleinen Platz, hatten sie da so davor, ne, vor ein paar Kaffees, stellen wir das Klavier dahin und dann machst du ein Konzert. So, und das war so der Fixpunkt, wo dann auch, ne, und das schwingt ja mit, weil man weiß, ey, dann und dann muss ich da performen, ne, das ist so, da habe ich ein Ziel vor Augen und jetzt muss ich halt auch zusehen, weil sonst ist es schwierig. Ich glaube, als du es beschrieben hast mit deinen Geschwistern und jetzt kommt die Klavierlehrerin, ist es ja in den meisten Familien so, dass dann der eine hat Bock, die anderen werden so irgendwie mit durchgeschleift sozusagen, ne? Und finden aber keine intrinsische Motivation da, ne? Das fand ich echt cool, dass das
ja, also das anders war. Also da sprichst du natürlich einen wichtigen Punkt an und ich habe natürlich dieselben Erfahrungen gemacht wie Herr Orthal, ne? Also dass ich eben du hast doch irgendwie eine Pulle Wein da irgendwie stehen.
Ja, das war die, Wasserflasche.
Beweise.
Ich habe tatsächlich so lang jetzt wie Jahre nicht mehr kein Alkohol getrunken in meinem Leben. Das ist echt unglaublich. Ja, wir sind schon in der dritten Woche. Es ist unfassbar.
Echt? Ja. Und was macht das mit dir?
Ich werde, die Leute in meinem Umfeld denken eigentlich, oh ja, jetzt macht er endlich mal locker und wird mal entspannter oder weißt du, das Gegenteil ist der Fall. Ne? Also ich bin wesentlich anstrengender und gefährlicher, wenn ich keinen Alkohol trinke, definitiv. Also auch hemmungsloser und sowas. Ne? Auch so, was das Weggehen abgeht. Ja, weil ich bin dann ständig auf Output, ständig getrieben und ich glaube ab und zu mal so ein Gläschen Wein hat bei mir eher so die Wirkung, dass ich mir so, hey, jetzt mal ein bisschen gemütlicher machen, ein bisschen mal runterkommen. Ja, ja.
So sieht das aus, aber das ist eine andere Geschichte, ne?
Ja.
Cool. Nee, ich war ja selber, um nochmal drauf zurückzukommen, ich habe ja selber sehr lange unterrichtet und das war ja eine von den Leidenschaften, die ich eigentlich gar nicht haben wollte.
Ja, ich verstehe schon.
Na, weil ich wollte ja der Weltstar am Schlagzeug werden und habe, um mich nicht korrumpieren zu lassen, dann eben mein Geld verdient als Schlagzeuglehrer. Und habe dann aber entdeckt, das kann ich eigentlich ganz gut, aber ich will das irgendwie nicht.
Ja.
Aber ich konnte es eben ganz gut und also was ich sagen will, ich habe eben sehr, sehr viele Talente einfach gehen sehen, weil Talent alleine eben nicht reicht.
Ne? Mhm, exakt.
Also, da kommt dann irgendwie, kommt dann irgendwie ein Junge und sagt, ich möchte Schlagzeug spielen, oder die Eltern sagen, der ist immer in Bewegung, der muss mal Schlagzeug spielen. So einer meiner Lieblings, Gründe, warum jemand Schlagzeug spielen sollte, wo ich dann immer so im Kopf gedacht habe, ja, dann schick den doch einen Boxverein oder irgendwie so. Nee,
weißt du, was ich glaube, was
warum
das ist?
Warum Schlagzeug?
Exakt, weil die Kinder, also diese Handbewegung ist ja schon da so auf allem rumtrommeln und
nee,
hier
genau,
und da. Und dann denke ich mir, ja genau, das ist ein Schlagzeuger. Genau. Ja, und dann würde ich immer sagen, Entschuldigung, aber jedes Kind macht das, ne? Wenn wir jetzt hier, ich meine, die Schlagzeugindustrie würde sich freuen, aber wenn jetzt jeder hier Schlagzeugunterricht nehmen würde, ne, das wäre schon krass. Ja,
aber da habe ich es eben erlebt, ne, also sehr, sehr, also viel häufiger so rum, also dass einfach diese Kids dann einfach wirklich Talent gezeigt haben.
Mhm.
Ja. Aber die haben trotzdem nie geübt, weil es einfach nicht ihrer Motivation entsprach. Die hatten einfach keine Lust, dieses Talent weiterzuentwickeln. Und man weiß ja heute eben auch aus der Talentforschung, weiß man ja auch, das sind eben 10% Talent und 90% sind harte Arbeit. Ja. Und Talente gibt es viele, aber wer hebt sich jetzt aus der Masse der Talente eben heraus? Das sind diejenigen, die, und zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit, einfach mehr geübt haben und mehr gearbeitet haben.
Exakt,
ne? Wie Ronaldo eben nicht vom Fußballgott geküsst wurde, der hat Talent, aber der hat natürlich, wenn seine Kollegen eben schon unter der Dusche standen, hat er eben einfach nochmal 100 Freistöße geschossen aufs Tor und das über Jahre. Michael Phelps, einer der besten und größten Schwimmer des letzten Jahrtausends oder vielleicht sogar noch in diesem Jahrtausend, weiß ich gar nicht, zigfacher Olympiasieger und so weiter, der hat halt irgendwann gesagt, ab jetzt trainiere ich jeden Tag 5 oder 6 Stunden über die nächsten 5 Jahre. Und zwar jeden Tag. Kein Samstag, kein Sonntag, kein Urlaub, nichts. Wenn er krank war, hat er am nächsten Tag einfach doppelt so viel trainiert. Ja? Also es ist einfach eine ganz einfache Rechnung. Ja, also das und dieses Thema, ne, Talent, und das war für mich in meiner Unterrichtssituation dann schon auch frustrierend.
Gerade beim Fußball achtet man ja da extrem drauf, dass sie auf früh gezeigtes Talent nicht so ein großes Feedback schon bekommen, dass sie denken, es wird zum Selbstläufer. Es ist ja genau das, was du
sehr
beschreibst.
Gut.
Ne?
Ganz genau.
Und dass man dann guckt, dann gibt es ja ein paar Beispiele im Fußball und dann muss man das so ein bisschen drosseln und denken, na. Weil es ist ja, die wollen ja in dem Alter Bestätigung, wollen ein bisschen abgefeiert werden, und wenn die das schon für lau bekommen, warum dann mehr geben? Ne? Aber jemand, dem du sagst, hör mal, du hast überhaupt kein Talent, lass es besser bleiben, ist die Chance wahrscheinlicher, dass der groß rauskommt, als das gefeierte Frühtalent, ne? Weil der natürlich umsetzt. Ne?
Es gibt, also wenn dich das interessiert oder unsere Hörer, es gibt ein fantastisches Buch zu diesem Thema.
Marco Wehr hat doch eins geschrieben darüber. Der war doch hier dein unser gemeinsamer Freund.
Über Talent.
Genau, ja.
Mit den Kindern, ne?
Exakt, da hat er auch so viele Beispiele genannt. Ja,
ja, aber ganz
du kennst
genau.
Noch ein besseres oder wie
ist das? Das will ich nicht sagen, aber es gibt ja immer Leute, die eben so ein Spezialgebiet haben. Es gibt eine Psychologin, sehr bekannt, Carol Dweck, die auch Bücher veröffentlicht hat. Ein wirklich extrem lesenswertes Buch ist Selbstbild, Mindset, wo sie im Grunde genommen beschreibt, dass man eben dann eben Studien mit Kindern gemacht hat. Und man macht das ja dann eben immer so, dass man eben eine Gruppe hat und dann gibt es eben eine Referenzgruppe und so weiter und so fort. Und es ging im Grunde genommen darum, dass diese Kinder eine mathematische Aufgabe lösen sollten. Der ersten Gruppe wurde dann eben immer gesagt, du bist echt schlau, das hast du aber richtig gut gemacht und so weiter und so fort. Und der anderen Gruppe hat man eben gesagt, cool, dass du dich da jetzt so angestrengt hast und dass du da jetzt so reingegangen bist. Also ich weiß es nicht mehr so im Wortlaut.
Exakt,
und
aber nicht aufs Ergebnis bezogen, ja, das kenne ich. Ja,
und man hat dann festgestellt, dass die zweite Gruppe, also der man gesagt hat, also nicht gesagt hat, ja, du hast aber echt Talent und das ist echt toll, und sondern die zweite Gruppe, wo man eher darauf gegangen ist, dass man gelobt hat, dass man sich da richtig reingekniet hat, dass die eher bereit war, dann eine schwierigere Aufgabe, also das nächste Level zu beschreiten. Die anderen hatten dann eher Angst davor, ihren Status des talentierten Kindes zu verlieren und diese neue Aufgabe eben nicht zu probieren.
Exakt,
und das fand ich natürlich brutal interessant, und das zahlt auf das ein, was du jetzt gerade gesagt hast.
Das ist exakt so. Lass uns mal zum zweiten Song gehen.
Ja. Yeah.
Lily Allen, 22 heißt der Song.
Ja. Yeah.
Und mich interessiert natürlich, du hast ihn dir mal reingezogen.
Ich habe ihn mir reingezogen und bin dir sehr dankbar, dass ich jemanden entdeckt habe, den ich noch überhaupt nicht kannte.
Ja. Hat es dir gefallen? Oder
es
was
war,
waren
ich,
so deine...
ich, mir hat es total gut gefallen, und ich meine, an der einen oder anderen Stelle erkannt zu haben, dass Lily Allen unter Umständen das Vorbild von Lena Meyer-Landrut war. Oder ist.
Okay. Soweit habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht.
Aber erzähl du doch mal, was hat's mit dem Song auf sich?
Also ich fand es interessant, weil du vorher diese Einstufung gemacht hast. Also bevor wir jetzt hier weitersprechen, hört jetzt den zweiten Song, Lily Allen 22, und dann kommt er wieder. Genau. So, und ich fand es interessant, dass du so die zwei Kategorien aufgemacht hast. Persönliche Erinnerungen oder, ich nenne es jetzt mal so, Meta-Ebene musikalisch, also löst emotional was in mir aus, ne? Sowas, ne? Mhm. Also diese zwei Ebenen. Und dann habe ich mir überlegt, das ist jetzt was so beides irgendwie miteinander vereint, ne? Es war, lustigerweise war das ein Song, das ganze Album habe ich rauf und runter gehört. Und ich habe in der Zeit, wann war das, 2011, würde ich mal sagen, so eine Vorliebe gehabt für Pop von Frauen, also sowas wie Lily Allen oder Marina and the Diamonds zum Beispiel, die war ich sogar live, war ich die mit einem Kumpel in Amsterdam gucken. Wir waren die zwei einzigsten Kerle auf dem ganzen Konzert. Das war völlig verrückt. Ich weiß nicht, was da in mir vorging.
Ist ja nicht die schlechteste Situation, ne? Oder?
Ja, das stimmt. Und das war also eine völlig komische Zeit. Und dieses Album, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, wo der Song drauf ist, ich rauf und runter gehört, war in Malaysia, war so ein bisschen vage verliebt, sage ich mal, ne, zu der Zeit. Also nicht in eine Malayin, das wäre ein bisschen kompliziert geworden, in eine andere Touristin, die da auch unterwegs war. Und diesen Song habe ich so ein bisschen... Es ist ja, Verliebtsein ist ja immer so ein, woher kommen die Schmetterlinge und sowas, ne? Dieses Vage, man weiß nicht, wie sind die Gefühle des anderen und so weiter. Und sobald man das hier hat, das wird ja total romantisiert. Aber eigentlich ist es ja so, wenn das dann da ist, man hat die Beziehung, gehen die Schmetterlinge weg. Ja, wofür waren die Schmetterlinge dann da? Weil es einfach diese Unsicherheit in einem ausgelöst hat, weil man nicht genau wusste. Man hatte auf der einen Seite ein Hochgefühl und auf der anderen Seite musste man aber auch ständig damit rechnen, dass das zerschmettert wird. So, ne? Und dieser Song brecht genau in diese Zeit dann rein, und ich fand es als ich mich dann genauer damit auseinandergesetzt habe, weil oft ist so, man hat so eine gewisse Resonanz zu einem Song, dann liest man den Text durch und denkt dann, auch wieder so ein bisschen Horoskopeffekt, aber denkt dann so, boah krass, das macht eine richtig krasse Metaebene in einem selbst auch auf. Und jetzt lese ich mal den Text vor, der mich halt da unheimlich begeistert hat. Sie singt halt, when she was 22, the future looked bright, but she's nearly 30 now and she's out every night. I see that look in her face, she's got that look in her eye, she's thinking, how did I get here, and wondering why. It's sad, but it's true how society says her life is already over. There's nothing to do and there's nothing to say till the man of her dreams comes along, picks her up and puts her over his shoulder. It seems so unlikely in this day and age. Ne? Und das ist für mich so eine krasse Ebene, wo ich sage, da wird so diese Liebesmatrix so ein bisschen entschlüsselt. Und das hat für mich die Person Lily Allen auch auf einmal so anziehend gemacht, weil ich dachte, ey krass, wie kann die das in so einen Text schreiben, so eine Entlarvung ihrer eigenen Generation Frauen. Ne? So, dass es so dieses wir kennen das alle, wenn Frauen, wenn man unterwegs ist, man ist raus und Frauen so gerade so mit 30 geraten in so eine Phase der Bedürftigkeit, wo du jetzt derjenige sein musst, der ihnen das Lebensglück bringt auf einmal, weißt du? Und es gibt nichts Abstoßenderes. Also es ist bei Männern und bei Frauen gleich. Ne? Also das ist so. Und ich finde, dass diese Lebenssituation beschreibt sie perfekt. Und dazu dieser melancholische Touch noch in diesem Song, wo man wirklich denkt, ey, ich will gerne tanzen, aber eigentlich will ich heulen. Ne? Weil es so krass ist einfach. Ne? Das macht der Song so mit mir. Und den höre ich tatsächlich, den habe ich jetzt jahrelang gar nicht mehr gehört. Und irgendwann kam ich nochmal über alte Playlists so da drauf und dachte, wow, absoluter Hammer. Ja,
Also kann ich nur unterstreichen, also sie beschreibt natürlich etwas, was sie selbst erlebt hat, das hoffe ich, also dass das so ist, also es ist mit Sicherheit so. Und für die Nachwelt ist es ja dann eben immer auch zu sehen, okay, was hat diese Generation eben gedacht, gefühlt und so weiter und so fort. Also das ist natürlich auch unter diesem Aspekt ist es total interessant. Ne? Und es zeigt eben wieder, okay, du hast eben auch eine bestimmte Lebensphase gehabt und findest dich da natürlich irgendwie wieder.
Exakt, wenn ich jetzt das höre, fühle ich mich genau wie, ich glaube, wir waren auf Borneo und so und habe das dann teilweise da in den kleinen Bussen und sowas gehört, mit denen wir da rumgefahren sind. Also ich sehe mich genau in diesem Bus wieder aus dem Fenster schauend, die Landschaft an mir vorbei und diesen Song. Und ich empfehle auch noch jetzt, abschließend zu dem Lied, das Album jedem. Da gibt es auch ein paar Hits, die wirklich bekannt wurden und sowas von dem Album und die Videos, die sie macht. Also wirklich absoluter Hammer, absolute Empfehlung. Und auch Marina and the Diamonds, by the way, auch so eine ähnliche Geschichte. Halt wirklich sehr kritisch auf dieses ganze Mietchen und Mäuschen und hübsche Puppenthema, was gerade auch dann so in Hollywood und sowas immer gespielt wird. Also die sind wirklich Mädels von der Gosse, die ihre Texte da selbst schreiben und also in meinen Augen den Finger in die Wunde legen. Ne? Also ganz, ganz zwei interessante Charaktere. Ja.
Cool.
Jetzt habe ich natürlich, weil du es schon geteasert hast.
Schade, dass wir die Songs nicht spielen können. Das ist echt schade, aber egal. Ist
ja, aber die Leute, die hören das ja. Die hören das ja. Wir werden die Playlist, wenn wir uns mal sehen, werden wir die headbangend und sowas mal zu zweit uns reinziehen. Weil spätestens jetzt, und das hast du schon so ein bisschen geteasert, jetzt hören die Leute mal den dritten Song, das ist Highway Star von Deep Purple. Und das hast du ja geteasert schon ein bisschen. Ich versuche jetzt mal zu raten, welche Beziehung du zu dem Song hast. Und zwar die erste Band, die du mit deinem Bruder hattest, die hieß übrigens, auch das werde ich punkttreffsicher raten, Rose Trees habt ihr euch genannt. Ist es so? Oder stand der Name?
Fast.
Stand der Name vielleicht sogar zur Debatte?
Also wir waren ein extrem kreatives Duo. Das waren wir wirklich. Wir haben also auch dann ganz schnell unsere eigenen Songs geschrieben. Aber so kreativ wir in musikalischem Bereich waren, so unkreativ waren wir bei der Wahl unseres Bandnamens. Der war Speed Limit.
Speed Limit. Geil.
Ja.
Ja, geil.
Ich schäme mich ein bisschen und werde rot.
Aber warum Speed Limit und warum dann Highway Star, der ja eigentlich, ihr habt den Song gespielt, Highway Star.
Nein.
Habt ihr nicht gespielt. Ah, weil der ist Highway, das krasse Gegenteil von Speed Limit, ne?
Das ist super, dass wir das jetzt so rausarbeiten, weil das ist mir noch nie aufgefallen. Aber wir haben den Song tatsächlich nicht gespielt. Also unser erster Song, den wir gespielt haben, war Smoke on the Water natürlich.
Okay, cool.
Und mein Bruder ist ja so das Brain der Familie, weil der sich einfach an alles erinnert und der auch alles archiviert hat. Und der hat in einem Bankschließfach in Hannover, wo er wohnt, liegt eine Kassette liebe Hörerinnen und Hörer, eine Kassette ist ein Medium, was man früher benutzt hat, um Musik aufzuzeichnen. Googelt es doch mal oder guckt euch mal auf YouTube an, was eine Kassette ist. auf jeden Fall gibt es noch eine Kassette mit einer Aufnahme davon. Also, ne? Das wurde dann nicht mit Chords gespielt, sondern wir haben das dann mit einzelnen Tönen gespielt. Richtig geil. Und ich hatte irgendwie so ein, also es war einfach so, wir hatten eben noch einen Kumpel, der Dirk, der war noch älter als mein Bruder, also der war 5 Jahre älter als mein Bruder, 8 Jahre älter als ich. Und wir haben schon echt wahnsinnig verrückte Sachen gemacht mit dem Fußball. Das möchte ich aber jetzt nicht ausführen, das würde den Rahmen der Sendung sprengen. Aber auf jeden Fall diese ganze Kreativität und Energie ist dann in dieser Band aufgegangen. Auf jeden Fall, der Dirk hat Gitarre gespielt, also in Anführungsstrichen Gitarre. Der hat sich dann so eine kleine Kindergitarre, die mal meine Schwester geschenkt gekriegt hat von meinen Eltern. Mein Bruder saß am großen Flügel. Und ich hatte mir hinten aus so Waschmitteltrommeln, so Waschmittel, weißt du, früher waren das nicht so Tabs, sondern man hatte so riesige Eimer, wo dann das Waschpulver drin war. Also das ist wirklich richtig 70er.
Und es gab später auch Chipstonnen von Shio-Chips, die gibt es auch nicht mehr.
Ganz
auch
genau.
Exakt im selben Pappeimer.
Ganz genau.
Wo sind die denn eigentlich geblieben?
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die waren eben so rund und sahen eben aus wie Trommeln und daraus habe ich mir mein erstes Schlagzeug gebaut. Hab da noch irgendwelche Holzkästen dran gemacht, hab mir meine eigenen Stöcke irgendwie aus Ästen geschnitzt und so ist es losgegangen, ja. So ist die ganze Sache gestartet. Und es ging los mit Smoke on the Water, Deep Purple und das Album, was wir damals rauf und runter gehört haben, war Made in Japan. Und Highway Star ist einfach ein Stück mit einer unfassbaren Energie.
Absolut.
Symbolisiert im Grunde genommen, steht einfach für einen weiteren Meilenstein in meinem Leben. Also damit begann sozusagen der musikalische Ernst. Ja, also vorher habe ich eben, wie gesagt, Ihr Kinderlein kommet. Dann habe ich mich mit The Sweet beschäftigt. Aber mit Deep Purple begann sozusagen der musikalische Ernst des Lebens.
Ich versuche mal so ein bisschen Musikanalyse zu betreiben, weil ich habe es mir angehört, mehrfach dann. Und ich kannte es, aber ich habe es nie so wirklich gehört. Und dann habe ich es aber immer wieder gehört, jetzt die letzten Wochen, immer wieder. Und es ist wirklich was, wird mit jedem Hören besser. Und was ich dann dachte ist, es erinnert mich an sau viele Songs, wo ich nicht wusste, wer hat sich da von wem inspirieren lassen. Ne? Zum Beispiel, es hat mich unheimlich an der Anfang erstmal an Black Sabbath, ich weiß nicht, wie heißt der große Song da von denen, Paranoid oder sowas ist das, glaube ich, so geht es so in die Richtung. Dann hatte ich dieses Hintergrundrollen, diese Energie, die du meinst, hatte ich sofort mit Motorhead assoziiert, ne? Dieses wirklich Rollende, wo du denkst, das sind so Akkordfolgen.
Die aber viel später kamen, ne?
Genau, also, deswegen, also jetzt mal völlig ohne zeitlichen, genau, wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, ist nämlich, war das vielleicht so die Urhymne vieler, man sagt ja Deep Purple, ja, war vielleicht so die erste Metal-Band oder sowas, die es damals gab. Also der Song ist, glaube ich, von 74 oder sowas, ne? Oder 72 sogar.
72. Ja. Genau.
Ich zähle gerade mal kurz noch auf, was mich sonst noch erinnert hat.
Ja, klar.
Direkt nach 10 Sekunden dachte ich, ey, das ist von hier von The Next oder wie die heißen, dieses My Sharona kommt jetzt. Wirklich, ich dachte wirklich, das ist ja 1:1. Dann also, das zweite war Fortunate Song hier von Clearwater Revival. Wie heißt die? Clearwater Revival. Auch komplette Ähnlichkeit teilweise, wo ich dachte, jetzt müsste eigentlich der Part aus diesem Lied kommen. Also ich habe dann irgendwie gedacht, ist das so eine der Urhymnen, wo man sagt, hey, da hat sich eine ganze Generation von inspirieren lassen vielleicht auch.
Naja, die Urhymne war natürlich Smoke on the Water. Also das Wenn du jetzt Gitarre lernen willst, du gehst zu einem Lehrer, das erste Stück, was du spielst, ist Smoke on the Water.
Oder Bass. Bass ist ja auch so, oder? Dieses Bum, 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 Bum. Kann man, spielt man auf dem Bass wahrscheinlich auch, oder?
Dieses Smoke on the Water. Whatever, aber das ist so die Urhymne. Highway Star weiß ich jetzt gar nicht, ob das viele Leute kennen. Das ist jetzt für mich speziell eben von diesem Live-Album Made in Japan. Also für die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wirklich mal einen Live-Mitschnitt mit unfassbarer Energie hören wollt, dann zieht euch das rein, weil es ist einfach wirklich eine fantastische Band gewesen, die natürlich damals absolute Stars waren. Ich meine auch Begründer des Hardrock sozusagen, wenn man das jetzt irgendwie so titulieren möchte. Eine Band mit einem wahnsinnigen Einfluss, unfassbarer Kreativität, wahnsinnige Spielfreude, Kompetenz auf den Instrumenten für die damalige Zeit. Die haben experimentiert, auch mit Sinfonieorchestern zusammengespielt. Also die haben wirklich ganz, ganz viele Sachen gemacht. Es gab natürlich auch andere Bands, die ebenso kreativ waren wie Emerson, Lake and Palmer oder die eben Pictures at an Exhibition von Mussorgsky vertont haben. Auch gibt's auch ein fantastisches Live-Album zu. Also das war eine verrückte Zeit, wo wahnsinnig viel Energie war, ne? Also, ne, dann, ne, die Spät-60er mit diesen ganzen revolutionären Umwälzungen spielten da voll mit rein, Woodstock und so weiter, also unfassbar, ja. Und wir kleinen Jungs aus Wuppertal, wir waren halt zumindest mit den Platten halt mit im Spiel und haben versucht, es irgendwie nachzumachen und nachzuspielen. Ja. Und das waren für uns absolut prägende Einflüsse. Vollkommen klar.
Elton John hat mal im Interview zu der Zeit gesagt, damals kamen fünf richtig gute Alben pro Woche raus. Heute kommen keine fünf guten Alben im Jahr mehr raus.
Ich tue mich immer so ein bisschen schwer. Ne? Elton John ist ebenso wie ich ein alter Mann und als alter Mann muss man immer vorsichtig sein, wenn man sagt, ja, heute und früher war alles besser. Also ich steh da nicht drauf. Weil ich glaube, dass ich und möglicherweise Elton John auch nicht so richtig versteht, was heute eigentlich abgeht.
Exakt, ja, und man sieht es immer nur aus der eigenen Perspektive dann und aus den eigenen Qualitätsstandards.
Es ist so, ne? Und er hat natürlich insofern recht, heute kommen pro Jahr vielleicht fünf gute Alben raus, die man zu hören bekommt. Ja? Exakt. Weil heute natürlich um ein viel, viel, vielfaches mehr Menschen Musik machen und auch Musik produzieren und die auch in die Öffentlichkeit bringen. Nur aufgrund der Fülle kriegen wir das eben nicht mit. Exakt. Wir müssen dann eben einfach ein bisschen recherchieren und ein bisschen gucken und vieles wird nicht bekannt von dem. Das war damals eine andere Zeit, ja, aber ich glaube, dass die Zeiten heute ebenso kreativ sind.
Weißt du, was mir beim Hören des Songs irgendwann dann beim 10., 11. Mal erst aufgefallen ist, ist das abartig geile Gitarrensolo in diesem Highway Star, ne? Wo ich wirklich irgendwann dachte, Moment mal, was ist das denn da gerade? Es ist, ich weiß nicht, wie ihr Musiker das dann nennt, aber es ist für mich ein Song im Song, weil er ja eine ganz andere Geschichte in diesem Solo dann nochmal erzählt, ne? Und nochmal eine ganz andere Thematik dann aufgreift, fast so wie so eine kleine Oper. Und dann habe ich mir überlegt, das war 1972, so was um Himmels Willen gab es da vorher so an krassen Gitarrensolo? Ich weiß nicht, wann das alles aufkam.
Ne? Oh, also
ja, ist das schon? War das so also, ein Thema im Rock?
Ich erinnere kurz an die Interpretation der amerikanischen Nationalhymne durch Jimi Hendrix beim Woodstock Festival.
Natürlich. Ne,
das ich war erinnere vorher, an Cream mit Eric Clapton, die schon einige Jahre vorher am Start waren. Also
Ich erinnere
natürlich auch an Beatles, die natürlich jetzt nicht solche Soli gespielt haben, aber das waren natürlich auch fantastische Gitarristen.
Das stimmt.
Gerade in dieser Zeit gab es natürlich schon, also der Gitarrist hier, Deep Purple, Ritchie Blackmore, natürlich eine absolute Legende. Aber es gab natürlich The Who, Pete Townshend. Also da gab es schon, viele. Also Gitarre war ja eigentlich immer so ein, das war ja das Instrument. Ja, ne? Also deshalb war ja bei uns in unserer kleinen Band, ich komme immer wieder darauf zurück, aus Wuppertal die Hierarchie auch klar. Ne? Der Älteste spielt eben die Gitarre, der Zweitälteste geht irgendwie an die Keyboards und der kleine Depp, der geht halt hinten ans Schlagzeug.
Ist das denn möglich gewesen, so ein Solo dann auch für den Normalsterblichen dann zu spielen?
Natürlich nicht. Also heute können das sicherlich viele spielen, aber zur damaligen Zeit nochmal, Ritchie Blackmore war jemand, der sich extrem viel mit seiner Gitarre beschäftigt hat. Und es gab sehr, sehr viele Gitarristen, die sich nicht so viel damit beschäftigt haben. Gepaart mit einer wahnsinnigen Kreativität, ja, und Talent natürlich auch. Der hatte seinen ganz eigenen Sound. Also ich erkenne Ritchie Blackmore immer, wenn er spielt, auch wenn du mir jetzt sagst, nicht sagst, dass es Ritchie Blackmore ist. Aber das war natürlich zu dieser Zeit nicht für jeden spielbar, sonst wäre Ritchie Blackmore ja nicht Ritchie Blackmore und
Das ist ja
nicht
geil. Man
Gitarrist von Deep Purple.
könnte mit dir so eine Blindprobe machen, wie ich das mit dem Wein mache. Könntest du das mit Gitarristen machen? Das ist ja mega geil. Da könnte ich dir so drei Sachen vorspielen, wo du nicht weißt, wer spielt das, und du würdest dann
Naja,
den
also
einen
ich will mich jetzt
raussuchen.
nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also ich meine, ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich dir das im Vorgespräch erzählt habe oder wir haben ja gar kein Vorgespräch gemacht, wir haben ja nur
Nee,
geemailt.
das hier ist das
Aber
Vorgespräch.
das ist das Vorgespräch. Aber ich mache ja seit Corona haben wir, oder vielleicht habe ich es beim letzten Mal erzählt, eben alte Musikerkollegen aus Wuppertal. Mit denen machen wir einmal im Monat seit Corona eben so ein Treffen halt, ne? Per Zoom, wo wir uns dann einfach ein bestimmtes musikalisches Thema stellen. Und da gehört das natürlich dann auch zu einem Themenblock, dass man eben sagt, stell uns einfach deine liebsten Gitarristen vor. Und man sagt dann vorher natürlich nicht, wer das ist, und man muss dann eben raten, wer das ist, ne?
Ach,
Und das ist
geil.
schon
Ja.
manchmal schon echt tricky, ja? Also
Das
das
ist ja
dann irgendwie
geil.
rauszuhören und rauszufinden, wer das letztendlich ist. Ob ich das jetzt könnte, weiß ich nicht. Aber Ritchie Blackmore würde ich erkennen.
Krass, ja. Das heißt also, wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwann ging das ja mit eurer Band da weiter, dass da der Kumpel von deinem Bruder, dann hat er sich auch mal eine richtige Gitarre gekauft, eine
Ganz
E-Gitarre
genau.
und so weiter. Bis
Ganz
zu
genau.
welchem Level ging das denn dann, wo du
Das ging
sagen
sehr weit.
würdest?
Also wir waren sehr schnell, also Wuppertal war damals eine Stadt von 400.000 Einwohnern.
Oh, krass, oh, Wahnsinn.
Wir waren ab einem bestimmten Punkt die Band in der Stadt. Also wir waren richtig gut und wir haben auch irgendwann dann an einem regionalen Wettbewerb in der Düsseldorfer Philipshalle teilgenommen, vor vielen Tausenden von Zuschauern, wo dann irgendwie die fünf, also da musste man auch eine Hörprobe einschicken von den Stücken, die man spielte. Das waren dann irgendwie 120 Bands, die das eingeschickt hatten und fünf wurden ausgewählt und
Ach,
wir gehörten
krass.
zu den fünf, die dann in der Philipshalle auftreten durften vor Live-Publikum. Und wir haben auch damals den Publikumspreis gewonnen.
Ach,
Na,
krass.
also wir waren schon echt
Warum habt ihr
gut.
den gewonnen? Was denkst du? Aber hattet ihr spezielle Kostüme oder sowas?
Nee, weil wir einfach, also ein Zeichen der Zeit war, also unter musikalischen Aspekten dieser Bands war, die haben immer ihre eigenen Songs geschrieben. Ja, es waren aber keine Songs, sondern es waren einfach so Stücke wie, weißt du, wenn du dir die Purple anhörst, Highway Star oder andere Stücke auf Made in Japan, das sind ja Stücke, die ell-lang sind. Die sind ja nicht irgendwie 3 Minuten 50, also radiotauglich, sondern das sind ja Stücke, die sind teilweise 12, 13 Minuten lang. Und wir haben einfach unsere Kreativität völlig freien Lauf gelassen und haben kilometerlange Stücke gemacht, mit ganz eigenem Style. Warum wir damals den Publikumspreis da gewonnen haben, keine Ahnung. Wahrscheinlich hatten wir die meisten Leute aus Wuppertal mitgebracht, die dann abgestimmt haben. Ich keine Ahnung.
Was hätte, wenn ihr jetzt ihr die Aufgabe gehabt hättet, Highway Star zu covern mit dieser Band, ne? Und ihr wart da schon gut. Und was wären die Schwierigkeiten gewesen, das genau so zu spielen? Jetzt mal abgesehen vom Solo oder sowas. Oder wo wär's beim Solo dran gescheitert?
Das ist eine sehr coole Frage. Also es ist ja auch die Frage, muss man das jetzt genauso eins zu eins covern? Also für mich sind die besten Cover, sind diejenigen, wo derjenige oder diejenige, die covert, in der Lage ist, diesem Stück einen eigenen Stempel aufzudrücken. Also ich glaube, man sollte nie den Versuch machen, das jetzt genau eins zu eins so zu covern, es sei denn, ich bin jetzt wirklich eine Deep Purple Coverband. Ja. Aber ich würde sagen, Die Schwierigkeit, um deine Frage zu beantworten, lagen natürlich damals schon in den technischen Fertigkeiten, die wir gar nicht hatten. Also wir reden hier von einer hochprofessionellen Band, von Profimusikern, die ihr Leben lang Musik gemacht haben und sich stundenlang mit ihrem Instrument beschäftigen. Sonst wären die gar nicht da gelandet, wo sie gelandet sind. Also das wäre die allererste Schwierigkeit gewesen, das Unvermögen, das technisch überhaupt umsetzen zu können.
Das heißt also, man braucht einfach diese krasse, weil es ist ja in der öffentlichen Wahrnehmung, ist es ja immer so ein bisschen, oh ja, wenn du dir so die Biografie von Rockbands und sowas anschaust, mein Gott, Drogen, Alk, Exzesse, der ganze Scheiß und mangelnde Disziplin, verschobene Auftritte und was weiß ich was, da fällt immer total hinten runter, was es eigentlich bedeutet, diese Fertigkeiten am Instrument zu zeigen. Ne? Und dann finde ich es immer interessant. Ne? Klar, Jimi Hendrix ist so eine Koryphäe, wo man sagt, oh, fast nicht nachspielbar und so weiter. Aber es ist ja bei ganz vielen Bands so gewesen, dass wir kommen später noch auf Guns N' Roses zu sprechen, Slash oder sonst was, dass das Leute waren, wo es eben halt nicht so einfach mal ist, dass dann da nachzumachen und nachzuspielen, auch wenn man es unbedingt will, ne? Sondern neben den ganzen Exzessen und Gott weiß was, sitzen die 8-9 Stunden mit ihrer Gitarre auf der Couch und machen irgendwelche Geschichten. Ne?
Genau so sieht das aus. Also das ist ja leider eben ein Aspekt, wie du sagst, der völlig eben hinten runterfällt. Ja, und es gibt ja genügend andere Beispiele letztendlich, aber Tatsache ist, dass jemand wie Jimi Hendrix oder Ritchie Blackmore, die werden sich in ihrem Leben für eine gewisse Zeit sehr intensiv mit ihrem Instrument auseinandergesetzt haben. Das betrifft nicht nur Musiker, das betrifft jede Art von Profession. Ja? Ob ich Lehrer bin oder ob ich, was weiß ich, mache, Bücher schreibe oder sonst was. Ne? Also Philip Roth, der berühmte amerikanische Autor, der hat mal einen sehr schönen Spruch gesagt, den ich super finde und der sehr gut darauf passt, ist, der sagt, ich würde das gerne original zitieren. Warte mal,
ja,
ganz kurz.
Google du
ja,
das
ich schon google mal ganz kurz, weil ich möchte es richtig wiedergeben.
Ich kann den Leuten ja jetzt schon mal nahelegen, dass sie es in den nächsten Song bei Spotify schon mal anhören sollen. Der ist nämlich von Guns N' Roses, Estranged. Und hört ihn euch jetzt an und dann kommt er wieder zurück
also
ins Gespräch.
Das Zitat ist, nur Amateure warten auf Inspiration, Profis setzen sich hin und arbeiten.
Exakt.
Und das drückt eigentlich sehr, sehr gut aus, worum es hier geht. Also,
ja, exakt.
Dass Menschen eben oft von künstlerischen Prozessen ganz, ganz, ganz falsche Vorstellungen haben.
Exakt.
Das und die so. Wirklich Erfolgreichen sind diejenigen, die morgens eben zu einer bestimmten Zeit aufstehen und sich dann hinsetzen, wie ins Büro. Und egal, ob sie eine Idee haben oder nicht, und anfangen zu arbeiten. Also ich meine, ich habe ja auch über Jahre jeden Tag 6 Stunden geübt, mich sehr intensiv mit meinem Instrument auseinandergesetzt. Ich weiß ja genau, wie das funktioniert. Du musst dir Fertigkeiten aneignen, damit du die Ideen, die du hast, verwirklichen kannst. Anders geht es nicht.
Das ist krass, dass ich nochmal auf Hans-Josef Orthal zu sprechen komme, weil das ist genau auch in seinem Schriftstellertum dieses Ding. Er schreibt, 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 schreibt. Und ich glaube, es ist immer in der öffentlichen Wahrnehmung ist es so, weil es so im popkulturellen Kontext in Filmen immer anders dargestellt wird. Da ist dann der Dichter, der schreitet übers Feld und wartet auf die eine Idee und erst dann setzt er sich ran an den Schreibtisch. Es hat wahrscheinlich in der Realität noch nie so stattgefunden. Ne?
Die Inspiration kommt durch Arbeiten. Die Inspiration kommt durch Auseinandersetzung.
Exakt.
Von Albert Einstein, ne, sagt man ja, ich glaube, es war Albert Einstein, dass ihm die Relativitätstheorie irgendwie im Schlaf gekommen ist. Oder irgendein anderer Wissenschaftler, der irgendwas Wahnsinniges entdeckt hat, dem ist das im Schlaf gekommen. Warum weil die sich natürlich vorher im wirklichen Leben unfassbar viel mit einer bestimmten Materie beschäftigt haben und im Schlaf das Gehirn eben in einen Zustand kommt, wo es, ich bin jetzt, wie gesagt, nur so angelesenes Wissen, einfach in einen Zustand reinkommt, wo es sich so entspannen kann, dass plötzlich Bereiche aktiviert werden, die mit Hilfe von einer Energie wie Intuition ganz unterschiedliche Dinge miteinander verbinden. Und das ist wirklich etwas ganz Entscheidendes. Man redet hier von evolviertem Wissen. Also ich tue Dinge, ja, und ich tue sie ganz oft, ganz oft, ganz oft. Ich mache ganz viel Erfahrung damit, mehr Erfahrung. Und irgendwann verbindet sich das.
Exakt.
Und das ist dann das eigentlich, was Intuition ist. Also unter Intuition verstehen die meisten Leute ja was ganz Falsches, nämlich ja, das ist dann irgendwie so ein bisschen aus dem Bauch raus und ich habe nur noch eine Möhre und eine halbe saure Sahne im Kühlschrank, was kann ich denn jetzt mal daraus kochen? Darum geht es nicht. Es geht einfach darum, wirklich sich mit etwas sehr intensiv zu beschäftigen über einen sehr, sehr langen Zeitraum und plötzlich entstehen in deinem Kopf Verbindungen.
Exakt.
Und mittlerweile gibt es auch viele, die so weit gehen, dass sie eben ganz bewusst auf die Suche nach diesen Verbindungen gehen. Einfach ein Blatt Papier nehmen, ganz unterschiedliche Dinge, die scheinbar überhaupt nichts miteinander zu tun haben, da sortieren und plötzlich durch dieses evolvierte Wissen stellen sich Verbindungen ein und aus diesen Verbindungen entsteht etwas ganz, ganz Neues. Ja, das war übrigens auch die Vorgehensweise, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber egal, von Niklas Luhmann, einem ganz berühmten Soziologen, der ein Arbeits Gerät sozusagen erfunden hat, in Anführungsstrichen, den Zettelkasten. Und er hat ein Verfahren entwickelt, wo er dann irgendwie auf Karteikarten eben alles, was er erlebt hat, alles an Ideen, alles, was er gelesen hat, notiert hat, das mit bestimmten Schlagwörtern versehen hat und dann so in der Lage war, mit, das waren am Ende, glaube ich, 80.000 Karteikarten, die mit einem bestimmten System eben miteinander zu verknüpfen. Und das ist der Grund, warum der Typ unfassbare viele Bücher publiziert hat und sich die ganze Welt gewundert hat, wie hat der das gemacht? Ja, ganz einfach. Der hat einfach seinen Zettelkasten verwendet. Also das ist im Grunde genommen praktiziertes, evolviertes Wissen. Absolut genial.
Ja, und war ja auch Systemtheoretiker, ne? War so der Gründer der deutsche Systemtheorie.
Ganz berühmter.
Hochinteressanter Mensch. Typ.
Sehr, sehr interessant.
Es ist ja aber in der Erzählung bleibt immer nur hängen, Newton saß unterm Baum und der Apfel fiel runter und Gott weiß was, und da war die Schwerkraft oder was auch immer, ne? Aber das, was vorher stattfand, um dieses Wahrnehmungsfeld kreieren, damit diese Assoziation zustande kommt, da liegt der Trick, ne? Das ist absolut.
Ja. Absolut.
Vielleicht war es bei Axl Rose und bei Slash ähnlich.
Ganz bestimmt.
Auf die werden wir jetzt mal zu sprechen kommen, weil ich kann mir nur vorstellen, dass du diesen Song, den ich da auf die Liste gepackt hast, vielleicht genauso liebst, wie ich ihn liebe. Was hältst du von dem Song?
Ich finde den Song gut. Ich muss aber sagen, Guns N' Roses ist an mir vorbeigegangen.
Ach krass, das ganz ist ehrlich, vermutlich zu spät,
also das,
oder?
Will ich gar nicht sagen, aber ich habe mich einfach nicht damit beschäftigt. Also es hat mich nicht interessiert. Ja. Die sind nicht so in meinen Dunstkreis gekommen. Das ist aber jetzt gar keine Wertung oder sowas. Also mir ist die Stimme von Axl Rose ein bisschen zu quakig, aber das ist jetzt mein persönlicher Geschmack. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich die nicht gehört habe. Das ist eine Wahnsinnsband, ne, die wahnsinnige Erfolge hatte, aber es war nicht so ganz mein, ich habe mich nicht damit beschäftigt.
Ich musste eben schon dran denken, als du sagtest, so dieses kryptische Texte, viel Interpretationsfreiraum etc. Das ist ja bei Axl Rose Texten, muss man ganz klar sagen, ja, so das ist so, was will er uns damit sagen? Ne? Es ist schon, es geht immer in verschiedene Richtungen, dann haben die immer noch so total epochale, krasse Videos dann dazu, wo es auch wieder verschiedene Themen gibt und so weiter. Das Video zu Estranged, was mein persönlicher Guns N' Roses Favorite Song ist, wo ich sogar sagen würde, das ist so einer der rundesten, emotionalsten Rock-Songs, die es so gibt. Ich würde es wirklich so in die Liga mit Bohemian Rhapsody oder sowas packen. Wo ich sage, hey, das ist ja so ein krasses Ding, so eine, fast schon auch wieder so eine Oper. Und das Video ist interessant, weil es spielt auch hier zum Teil dann beim Live-Auftritt da im Münchner Olympiastadion. Also es ist wirklich mal interessant, das zu sehen. Und ich finde, was mich immer getriggert hat an diesem Song, ist so auch wieder so der Text: When I find out all the reasons, maybe I'll find another way, find another day, with all the changing seasons of my life. Maybe I'll get it right next time. Das war für mich auch immer so ein Ding, wo ich mich unheimlich dann aufgehoben gefühlt habe. Ne? Dieses immer wieder auch andere Lebensphasen haben, andere Themen haben. Ne? Und aber trotzdem diese Distanz dazu, diese spielerische Distanz zu haben, hey, maybe I'll get it right next time. So halt dieses ständige Aufstehen, Fallen, diese Spielarten des Lebens auch zu genießen, auch wenn es mit Schmerz verbunden ist. Diese Lässigkeit, diese Gelassenheit, das spielt für mich in diesem Song eine total große Rolle und ich find das Video grandios. Und Guns N' Roses, nur so meine persönliche Geschichte dazu, ich glaube, die habe ich ja hier auch schon tausendmal erzählt. Ich habe mir direkt neben meinem Kinderzimmer, als ich 7, 8 war, war meine früh pubertierende Schwester mit 13, 14. Das war das Jahr 1993, 94, als Guns N' Roses, würde ich sagen, auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs waren und mit Use Your Illusion Album und Tour, ich glaube, 5 Jahre von da an auf Tour waren mit diesem Album. Und das habe ich im Halbschlaf gehört und es hat mich total begeistert. Ne? Mhm. Und Axl Rose in seinen Videos und wie er sich dann dargestellt hat, würde ich sagen, das war einer so meiner ersten Role Models oder sowas, wo ich dachte, ah krass, das ist ja eine ganz, ganz krasse Persönlichkeit oder sowas, ne, mit der also ich mich dann näher beschäftigt habe. Heute sehe ich das natürlich auch wieder ein bisschen anders. Da würde ich so denken, okay, ein bisschen komisch, also. Weißt du? Aber ja, das ist natürlich als 8-Jähriger, sieht man das natürlich anders. Ne? Das ist so. Ja. Also das ist so mein Favorite von Guns N' Roses. Ja.
Ja, warst du denn bei diesem Auftritt dabei? Ist der irgendwie, weil hier steht ja live, oder? Nee, Use Your Illusion. Das ist gar kein Live, aber nee, aber du hast jetzt gerade gesagt, irgendwie Münchner Olympiastadion.
Ja, das das war ja alles vor meiner Zeit. Das Lied kam raus, ich weiß nicht, vielleicht 93 oder sowas. Und da haben die das Video dann gemacht. Und bei dieser Use Your Illusion Tour, da waren die auch hier im Münchner Olympiastadion und da entstanden dann diese Bilder. Nee, Guns N' Roses spielen lustigerweise oder haben jetzt gespielt, wenn die Leute das hören, am 7. Juli in München nochmal tatsächlich. Cool. Wahnsinn. Und wir hätten auch Karten gehabt, wir hatten die schon seit Corona, die sind ausgefallen. Jetzt fährt allerdings mein Kumpel alleine von der Mosel hier nach München hin, weil ich zu der Zeit an der Mosel bin, weil ich da meine Elternzeit verbringe. Weißt? Also es ist ein bisschen verrückt, so gibt mir eigentlich die Möglichkeit
ganz Roads. Das ist dumm gelaufen, würde ich mal sagen.
Das ist so, ja. Das ist so, ja.
Ja, aber dass es die noch gibt, ne? Ist ja der Hammer, ne?
Ja, es gab ja dann ewig lang Querelen, /Axl, irgendwann dann wieder vertragen zusammen. Dann war Axl, glaube ich, auch bei AC/DC oder sowas.
Ja, der war Sänger von AC/DC, genau.
Genau, hat dann so einen Job dann da noch gemacht. Ja, also Axl Rose ist schon eine, ich würde sagen, als Bandmitglied hätte ich ihn wahrscheinlich umgebracht zu der Zeit.
Ja, ich meine, Slash ist ja auch nicht ohne, ne? So was man so hört, ne? Also ne? Und zeigt ja wieder, dass dann eben auch aus solchen Konflikten dann eben doch eine echt viel Kreativität entstehen kann. Ne? Also
absolut, absolut.
Man muss sich nicht mögen, um jetzt mal in meinem Team-Drumming-Kontext zu bleiben. Man muss sich nicht mögen, um wirklich geile Leistung abzuliefern.
Das ist, was ich bei Slash interessant finde, ist, wenn er ohne seine Haare und Hut irgendwo hinkommen würde, er hat es praktisch trotz seiner Prominenz, hat er es geschafft, eigentlich anonym zu bleiben durch seine Maskerade. Es ist so ein bisschen der Atze Schröder-Effekt. Ne? Also wenn mir jetzt hier Slash in der Fußgängerzone entgegenkäme, ich würde ihn nicht erkennen. Ne? Also es ist so, es sei denn, er hat jetzt einen Zylinder auf und seine schwarze Haare und Oberkörper. Das wäre genial, ja. Da würde ich sagen, hey, das ist so, du bist doch Slash, oder?
Ja, genau.
Das ist so, ja.
Krass. Nee, das bin ich nicht. Wie kommst du denn da drauf?
Ich bin der Tönn.
Ich bin der Tönnis, genau. Geil.
Helge, super. Lass uns hier mal kurz einen Break machen. Wir beenden mal hier die erste Folge und wünschen den Hörern einen schönen Sonntag. Machen kurz Stopp und machen dann den zweiten Teil, wo es dann weitergeht mit den Songs. Da geht's Klassik, will ich mit dir sprechen. Du hast Gustav Mahler auf die Liste gepackt. Wir werden über Elton John sprechen. Du hast mir einen ganz krassen Jazz-Song da drauf gemacht. Wo ich nicht weiß, ist das Free Jazz? Willst du damit ein bisschen angeben? Jetzt lacht er mich schon aus, weil ich da das falsche Genre sage. Also es wird gut. Schaltet nächsten Sonntag auf jeden Fall wieder ein. Ja? Sehr cool. Ihr da draußen.
Alles klar, bis später.
Sonntag. Ne? Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Have you ever felt too much for the way that you feel? And you know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. I don't care what they say. Can I love you if my life is already so damn blessed? And there is no one to blame. I don't care what you did, what you said when you called me. My heart is weak and I return. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly.